Ja, schönen guten Morgen zusammen. Schön, euch zu sehen, auch wenn die Reihen etwas ausgedünnt sind. Aber so ist das nun mal, wenn man in anderen Städten anfängt, Gottesdienste zu feiern, dann gehen die Leute auch dahin. Und das ist ja auch so gewollt, nicht wahr? Ich habe selbst auch noch gerade in der Gebetszeit einen Eindruck gehabt, was weiterzugeben. Und ich würde das gerne auch mit einem Gebet tun. Mein Eindruck ist, dass heute viele Leute hier sind, die, oder einige, die nicht nur Sorge haben, sondern die große Zweifel haben. Weil Sachen passiert sind, die in Frage stellen, ob Gott wirklich gut ist. Sachen, die in Frage stellen, ob Gott wirklich bei einem ist. Sachen, die in Frage stellen, ob Gott es wirklich meint, wie er es sagt. Und das ist in der Tat so, dass diese Gedanken normal sind, aber dass diese Gedanken auch einen Verursacher haben, der uns unseren Glauben entziehen will. Und es sind nicht nur Gedanken des Zweifels, sondern ich glaube auch, große Traurigkeit ist irgendwo hier. Große Traurigkeit. Gott möchte über diese Traurigkeit hinaus sich beweisen oder zeigen als einer, der tröstet. Und da würde ich gerne vorher für beten, bevor ich anfange mit der Predigt. Vater, ich möchte dir jetzt jeden bringen. Du kennst jedes Herz, du weißt, wer in welcher Situation ist, der dich in Frage stellt, der deine Liebe in Frage stellt, der zweifelt und der sich vielleicht verurteilt dafür. Aber Herr, es ist so menschlich, dass wir Dinge in Frage stellen, wenn das Leben nicht läuft, wie wir uns das wünschen. Und ich möchte besonders für die beten, die in großer Traurigkeit sind, weil Dinge vorfallen, die nicht schön sind. Und ich möchte dich bitten, dass du mit deiner Präsenz, mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe und mit deiner Annahme kommst. Und ich bete auch, dass du die Predigt gebrauchst, damit irgendwie so deutlich wird, wie sehr du uns lieb hast. Es ist ja immer so, dass dein Wort auf empfangsbereite Herzen fällt. Und traurige Herzen, sorgenvolle Herzen, zweifelnde Herzen sind manchmal so verhärtet. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du jetzt kommst und unsere Herzen weich machst. Amen. Ich habe den Stuhl da nicht hingestellt, weil ich mich da gleich hinsetze, sondern ich habe den Stuhl da hingestellt, weil ich euch gleich was demonstrieren will, nur zur Erklärung. Ich habe das letzte Mal gepredigt und schon angekündigt, was dieses Mal dran ist. Und zwar habe ich letztes Mal gepredigt über die Frage, Jesus nachfolgen, aber wie? Und diesmal wollte ich die Frage mal beleuchten, Jesus nachfolgen, aber wo? Und ich habe keine Ahnung, wie ihr mit dieser Frage umgeht. Ich habe mal so ein paar Bibelstellen rausgenommen zum Einstieg, wo Menschen irgendwie eine Ahnung hatten von Nachfolge, weil sie zu der Zeit Jesu unterwegs waren, aber so ihre Anfragen hatten. In Johannes 14 steht zum Beispiel, Thomas sagt zu ihm, also einer derjenigen, die er auch als seinen Jünger berufen hat, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Wohin hat ganz viel mit wo zu tun. Ne? Und andere sagten, die mit ihm auf dem Weg waren, das könnt ihr in Lukas 9, 57 nachlesen, sagte einer, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Also wenn wir die Frage stellen, wo findet denn Nachfolge statt? Mancher denkt sich, was will er denn ja jetzt eigentlich? Wo findet Nachfolge statt? Da ist das sehr interessant, sich mit der Frage auseinanderzusetzen. Petrus hat zum Beispiel irgendwie anders geantwortet. Die Situation war die, dass Jesus was ganz, ganz Abwegiges gesagt hat und die Leute waren empört. Er hat gesagt, wer mich nicht isst und wer nicht von meinem Blut trinkt, der kann nicht mein Nachfolger sein. So. Und die fanden das, die haben an Kannibalismus gedacht oder so etwas. Die haben das nicht verstanden und die waren sehr empört und viele sind weggegangen. Und Jesus fragt seine Jünger, wollt ihr auch gehen? Und dann hat Petrus zu ihm gesagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Also die Frage des Ortes, wohin, war gar nicht so sehr der Gedanke von Petrus, sondern die Frage, zu wem? Also insofern wohin schon, ne? aber mehr in Richtung auf ihn als Person. Und da soll es ein bisschen drum gehen. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ein Schüler eher jemand ist, der verstehen will, was der Lehrer ihm erklärt. Das ist so ein Schüler. Der will verstehen, was der Lehrer meint. Ein Jünger möchte so werden wie sein Meister. Der möchte nicht nur verstehen, was der Meister sagt, sondern der möchte verändert werden. Und Jesus hat ja an einer Stelle gesagt, wir gucken uns das nochmal an, da steht's, achso, das vielleicht vorweg, das Wort Christ wird übrigens im Neuen Testament nur 3-mal verwendet. Das Wort Nachfolger wird im Neuen Testament 264-mal verwendet. Und ich stelle mir die Frage, hat das vielleicht eine Bedeutung? Wir bezeichnen uns als Christen, aber warum wird so viel von Nachfolge gesprochen? Ja? Und Jesus sagt zu ihnen, Matthäus 4, Vers 19, komm, folge mir nach oder folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Das habe ich vom letzten Mal übernommen. Das ist eine Entscheidung des Nachdenkens, eine Entscheidung zu treffen, Jesus nachzufolgen. Das ist das Hirn. Das zweite ist, ich will euch zu etwas machen, zeigt, dass der Prozess der Nachfolge etwas mit persönlicher Veränderung zu tun hat und nicht nur mit Wissensanreicherung. Nicht nur mit besseres Verständnis von Theologie oder so etwas, sondern es geht darum, dass das Herz verändert wird. In der Gegenwart Jesu, in der Nachfolge will Jesus uns zu etwas machen. Und das, was da in dieser Stelle ist, er will sie zu Menschenfischern machen. Das ist genau das, was Jesus selber getan hat. Und da können wir dran sehen, dass Jesus möchte, dass wir ihm im Prinzip auch nacheifern als ein Modell, dass wir in unserem Handeln, in unserem täglichen Umgang mit Menschen und so weiter sind, wie er unterwegs zu sein. Ja, genau. Zu handeln wie der Meister. Keine Ahnung, bewegt euch die Frage, wo man seine Jüngerschaft lebt? Ist das eigentlich von Interesse? Es gibt ja mögliche Antworten. Zum Beispiel die erste Antwort ist, ich weiß nicht genau, wo Jüngerschaft stattfindet. Genau deswegen muss ich ihm ja vertrauen. Weil ich nie weiß, wohin es geht. Das ist bei Jesus nie so richtig klar. Ja? Wir haben gerade über die Stimme Gottes verstehen gehört. Und ich habe da so gedacht, das ist so gar nicht erwähnt worden, aber man kann jeden Tag die Stimme Gottes verstehen. Wenn man hier reinguckt, hört man Gott. Ob man ihn sofort versteht, weiß ich nicht, aber Gott redet durch sein Wort. Also wer zu wenig von Gott hört, der sollte in der Bibel lesen, dann wird er mehr hören. Aber das nur so nebenbei. Da werde ich gleich nochmal drauf kommen, wenn ich diese Demonstration mache. Also ich weiß nicht genau, wo ich Jesus nachfolge, weil ich nicht weiß, wo er mit mir hingeht. Ich kenne sozusagen seinen Plan nicht so richtig. Aber deswegen vertraue ich ihm ja. Die zweite Antwort könnte sein, es ist völlig egal, wo ich Nachfolge lebe, weil wo Jesus mich hinführt, da ist sowieso der richtige Ort. Ja? Also ist doch völlig egal, wo. Warum soll ich diese Frage beantworten? Oder der dritte kann sagen, ich weiß, wo ich Jesus nachfolgen will oder soll, denn er zeigt mir durch seinen Geist, was er vorbereitet hat, wo ich als sein Nachfolger leben kann. Ja, sind vielleicht so die ganz Charismatischen, die vorher schon alles wissen. Also es gibt sehr unterschiedliche Antworten auf die Frage, wo findet denn Nachfolge statt? Und die Frage des Wos ist ja immer eine Frage nach der Orientierung. Und in der Vorbereitung, da habe ich mich an eine Zeit erinnert, wo unsere Kinder klein waren. Und mir ist etwas in den Kopf gekommen, wo ich mich gesehen habe mit einem der Jungs, waren es glaube ich, an der Hand irgendwo entlang gegangen zu sein. Und ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Der wollte immer weg. Er wollte immer weg. Und ich habe die Hand festgehalten. Nein, du bleibst an meiner Hand. Würde man vielleicht heute sagen, das ist ja Kindeswohlverletzung. Muss das Jugendamt einschreiten oder weiß ich nicht. Mein Grund war, das Kind ist gefährdet, wenn es alleine wegläuft. Das Kind ist orientierungslos, wenn es sich verläuft. Deswegen bleibt das an meiner Hand. Und ich tue das nicht, um dem Kind Schutz zu schaden, sondern um dem Kind einen Schutz zu gewähren. Und ich habe das auch erklärt, aber wie Kinder so sind, wer Kinder hat oder mit Kindern mal unterwegs war, wird feststellen, Kinder werden ungern gezwungen, an der Hand zu gehen. Ja, das ist nicht schön, sondern die haben auch einen Freiheitsdrang. Und ein bisschen ist das eine Parallele zu unserem Gang mit Gott. Haben wir dieses Gefühl nicht manchmal, dass er uns zur Nachfolge zwingt? Folge mir nach. So, jetzt kommst du mit. Haben wir vielleicht solch ein Bild von Nachfolge, wenn Jesus seine Nachfolger gerufen hat oder uns ruft? Vielleicht kennt ihr das ja selber auch. Da ist mir auch so eine Sache eingefallen. Ich habe das aber nicht mehr richtig zuordnen können. Wir haben irgendwann mal eins von den Kindern irgendwie verloren. Irgendwie sind wir einkaufen gewesen und Kind war weg. Ja, kennt ihr das? Ihr Tanten, ihr Onkels, ihr Eltern. Kind ist plötzlich weg. Ja, was jetzt? Ja, wo haben wir dann gesucht und wo bist du und was weiß ich und Herzklopfen. Und naja, schlussendlich stand dieses Kind vor dem Spielzeugladen und hat in die Auslage geguckt und war ganz konzentriert darauf und hat überhaupt nicht mitgekriegt, was rundherum stattfindet und auch nicht mitgekriegt, dass Mama und Papa schon weitergelaufen waren und so weiter. Also, die Frage, wo Nachfolge stattfindet, ja, auch jetzt im Sinne von elterlicher Nachfolge, hängt ganz damit zu tun, ob wir zum Beispiel auch abgelenkt sind und so weiter. So, würde Gott uns jetzt zwingen, einen Weg mit ihm zu gehen, den wir nicht gehen wollen? Denken wir so über Gott? Ist das vielleicht der Punkt, wieso wir seine sanfte Stimme falsch verstehen oder überhören? Ist vielleicht diese Lüge von Bevormundung oder Freiheitsberaubung so stark, dass wir das so stark auf Gott übertragen, dass wir seinen liebevollen Schutz in seinem Herzen, seine eigentliche Motivation, mit uns zu gehen, nicht wirklich verstehen? Und dann kann es sein, dass unsere Entscheidung, die wir vielleicht vom Kopf her getroffen haben, ich will Jesus nachfolgen, eine schwache Entscheidung ist. Und immer wieder diese Lügen aufpoppen. Immer wieder diese, oh Gott will mir nichts Gutes und ich muss ihm ja folgen und er zwingt mich ja, dass diese Sachen sozusagen hochkommen. Und wir erkennen, dass da eine Spannung besteht zwischen Freiheit und Führung. Und das Ganze in einer Freiwilligkeit bei Gott. Gott möchte nämlich eigentlich, dass wir freiwillig an seine Hand gehen, weil wir ihm vertrauen, dass er uns gut führt. Und eigentlich so folgt man Jesus nach. Mir ist noch eine Geschichte eingefallen. Wir waren in Krefeld in der Gemeinde. Du musst mir jetzt helfen. Ich kriege den Wortlaut nicht so richtig hin. Und plötzlich war Tom weg in der Gemeinde. Also es war jetzt ein geschützter Rahmen, aber irgendwie war er weg. Und wir haben den da überall gesucht in der Gemeinde. Und ich weiß nicht. Ja, der war 2 oder 3. Also der konnte gerade so einigermaßen sprechen. Und der war weg. So ein kleiner Junge, weg. Ja, und wir da überall gesucht und so. Irgendwann haben wir ihn gefunden. Und dann hat Claudia zu ihm gesagt, Tom, du musst doch Bescheid sagen, wenn du weggehst, damit wir wissen, wo du bist. Ja? Und dann hat klein Tom gesagt, wenn Tom Mama und Papa fragen, Mama und Papa immer Nein sagen. Sind wir manchmal so mit Gott unterwegs? Unabhängig. Nee, der wird sowieso Nein sagen. Ich mache lieber alleine, was ich will. Der wird sowieso Nein sagen. Darf ich sowieso nicht. Haben wir so ein Bild von Gott? Das hat ganz viel mit Nachfolge zu tun. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mein Papa mich gezwungen hat, an der Hand zu laufen. Das habe ich wirklich versucht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Vielleicht war ich zu klein. Ich gehe irgendwie davon aus, irgendwann machen Eltern das immer. Einfach aus der Notlage heraus oder aus der Situation heraus. Aber ich kann mich da nicht dran erinnern. Aber wo ich mich dran erinnern kann, ist, dass ich viel mit meinem Vater gewandert bin. Und dass ich ihm im Prinzip auch auf diesen Wanderungen gefolgt bin, wenn man das mal so sagen kann. Ich habe ihm vertraut, dass er alles gut geplant hat. Ich habe ihm vertraut, dass er wusste, wo wir sind und wo wir hinwollen. Ich habe ihm vertraut dafür, dass das Tagespensum nicht zu hoch ist, dass ich das schaffe. Ich habe ihm da einfach vertraut. Und ich habe durch diese Wanderung sehr viel gelernt. Unter anderem Karten zu lesen. Also die Älteren unter uns kennen noch dieses Dingen hier, ja, Wanderkarten, ja, so Wanderkarten. Und diese Wanderkarten, die, wenn man die lesen kann, die haben ganz viele Vorteile. Man kann, wenn man die Umgebung sieht und man kann ein bisschen die Karte lesen, kann man darauf schließen, wo man ist, wenn man nicht genau weiß, wo man ist. Bei einem Navi ist das ja so, dass uns die Information vom Satelliten sagt, wo wir sind. Bei so einer Karte ist das nicht so. Da muss man schon ungefähr eine Ahnung haben, ach, da ist ein Gewässer, wo haben wir hier Gewässer, ach, da ist ein Wasser und so weiter. Also man muss so ein bisschen die Karte lesen können. Und ich habe das gelernt, diese Karte zu lesen. Auch zeigt die Karte, wo man hin will. Was ist los? Auch zeigt die Karte, wo man hin will. Und man zeigt, man kann sogar an dieser Karte lesen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so Linien, Isohypsen heißen die. Das sind Linien gleicher Höhe. Daran kann man erkennen, ob das ein Weg wird, der bergauf geht, ein Weg ist, der bergab geht, ein Weg, der steil ist, ein Weg, der flach ist. Wenn man die Karte lesen kann, dann weiß man das. Wäre das nicht super, wenn man in der Nachfolge so eine Karte hätte? Man wüsste, wo man ist, man wüsste, wo man hin will, man wüsste, wie der Weg geht. Man könnte sogar abschätzen, wird das ein schwieriger Weg oder wird das ein leichter Weg, weil man diese Isohypsen, diese Linien gleicher Höhe lesen kann. Das habe ich alles so gelernt und das ist vielleicht mal ein Bild dafür, nach der Frage ist, wo folgt man denn Jesus eigentlich nach? Und ist damit eigentlich, ich habe euch jetzt in die Sache verführt zu sagen, das ist ein Ort, an dem man Jesus nachfolgt. Ist das eigentlich so? Ist das eigentlich ein Ort? Oder geht das vielmehr um unsere Position Gott gegenüber? Ist Nachfolge nicht eher die Frage, wo stehen wir im Hinblick auf Gott? Nach der Unabhängigkeitserklärung des Menschen, also dem Sündenfall, wo Adam und Eva gesagt haben, wir kommen schon alleine klar und haben der Lüge geglaubt, sie wären ohne Gott besser lebensfähig und wüssten es besser, da ruft Gott den Adam. Adam heißt Mensch übrigens, ne? Wo bist du? Wo bist du? Er hat nicht gefragt, wie bist du? Er hat nicht gefragt, was machst du? Sondern er hat gefragt, wo bist du? Adam, wo bist du? Habt ihr den Eindruck, dass Gott nicht wüsste, wo Adam ist? Gott, der Allmächtige? Natürlich wusste der, wo Adam ist, von der Lokalität her. Wir haben kein Versteckspiel gemacht, auch wenn der Adam meinte, er könnte das. Gott wusste genau, wo Adam ist. Das war gar nicht die Frage. Sondern die Frage, wo bist du, ist eigentlich die Frage danach, wo stehen wir zueinander? Wo stehst du? Wo bist du im Verhältnis zu mir? In der Beziehung zu mir, wo bist du da? Bist du weit weg von mir? Bist du nah bei mir? Wo bist du? Das war die eigentliche Frage. Die Frage nach dem, wo bist du? Und unsere Antwort sollte sein, ich bin hier. Und die Frage nach dem, wer wir sind oder sowas, die wird sofort vollgemacht mit irgendwelchen Attributen. Wisst ihr, als Gott sich selber vorgestellt hat, hat er nicht gesagt, ich bin der Ewige, ich bin der Allmächtige, ich bin der Heilige und so weiter. Alles nicht. Gott hat gesagt, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Der hat gesagt, es geht um mein Wesen in erster Linie. Es geht nicht darum, wie wir vielleicht sagen würden, ich bin schön, ich bin hässlich, ich bin leistungsstark, ich bin schwach, ich bin krank, ich bin gesund, ich bin dumm, ich bin intelligent. Was auch immer wir uns für Attribute geben. Unser Ich Bin hat immer irgendwas mit irgendwas zu tun. Wir sind immer irgendwie. Wir sind nicht einfach wir, weil Gott uns so gemacht hat. Wir sind nicht einfach wir. Wir müssen uns immer irgendwie definieren. Aber die Frage von Gott ist, wo bist du? Und jetzt bin ich mal nicht mehr bei dem Wo bist du, sondern bist du? Die Frage ist die Frage nach dem Sein. Nach dem Sein. Die Frage nach der eigentlichen Existenz und dem Sinn des Lebens und so weiter. Und im Neuen Testament steht drin, als Jesus seine Jünger gerufen hat, da hat er die erwählt, damit sie bei ihm seien. Der hat die nicht in erster Linie erwählt, damit die irgendwie was machen sollten, sondern er hat sie erwählt, damit sie bei ihm seien. Und das zeigt mir, das ist eigentlich Nachfolge. Und die Frage nach dem, wo bist du, hat ganz viel damit zu tun, bin ich bei Jesus oder bin ich fern von Jesus? Es geht übrigens beides, dass man als Mensch fern von Jesus ist, aber Gott einem trotzdem ganz nahe ist, weil er immer bei einem ist, das hat er versprochen. Aber deswegen hat man selber trotzdem eine große Distanz zu Gott. Das ist beides möglich, gleichzeitig. Deswegen komme ich mal auf diese Karte zurück. Wo habe ich meine Karte? Wo habe ich die hingelegt? Hier, diese Karte. Die Bibel ist sowas wie diese Karte. Ja, die Bibel redet davon, wo wir stehen. Die Bibel redet davon, wie Gott ist. Die Bibel zeigt uns sozusagen die geistliche Landschaft aus der unsichtbaren Welt. Die geistliche Landschaft. Sie redet von dem Schöpfer, sie redet von dem Weg, sie redet von dem Leben. Sie zeigt die Wahrheit und sie täuscht uns nicht. Und wenn man gelernt hat, und deswegen übertrage ich das nochmal, und das habe ich durch die vielen Wanderungen, sich zu orientieren, wenn man grundsätzlich ein Verständnis hat dafür, wie die Himmelsrichtungen sind. Man weiß zum Beispiel, oder man lernt zum Beispiel, wo Norden ist, wo Süden ist, wo Osten, wo Westen ist, ne? Wo geht die Sonne auf, wo geht die Sonne unter, das wissen die Kinder ja noch, aber wenn dann die Sonne nicht scheint, wie orientiert man sich? Wie kriegt man die Himmelsrichtung hin? Ja, dann guckt man die Bäume an, wo sind die grüner? Die sind meistens im Westen grüner, weil wir meistens Westwind haben und Westregen haben, Westwetterlage und so weiter. Es gibt so verschiedene Sachen, die lernt man. Und dann hat man in sich eine gewisse Systematik, das Leben zu verstehen. Und wenn ihr das übertragt auf die Bibel, gibt es so eine bestimmte Grundsystematik, wenn man die Bibel kennt, dann weiß man ungefähr, wo man steht. Man weiß auch ungefähr, wie die geistlichen Himmelsrichtungen sind. Ja? Und dann ist prinzipiell erstmal die Orientierung und der Weg etwas leichter dadurch, weil man das Koordinatensystem Gottes in seinem Herzen trägt. Zu diesem Koordinatensystem Gottes gehört sein liebevolles Wesen, sein Reich, sein Heilsplan und verschiedene andere Dinge. Und solche Himmelsrichtungen, Wortspiel, ja, solche Himmelsrichtungen, wenn die in uns verankert sind, dann haben wir so ein prinzipielles Koordinatensystem der Nachfolge. Also das mal ganz grundsätzlich. Wenn ich die Bibel lese, dann habe ich sowas wie eine Karte, die mir sagt, wo ich bin, die mir sagt, was Gottes Absicht ist, prinzipiell, noch nicht im Detail. Und dann ist das so, dass Gott uns ja zu uns sprechen will, wie wir ja gerade gehört haben. Der hat den Heiligen Geist auf die Erde geschickt, damit er zu uns redet. Und dann gibt es manchmal Detailfragestellen, wo bin ich denn? Auch gerade in einem Konflikt oder in einer Herausforderung oder in einer Situation. Da ist das dann so, als würde man die Karte so haben, und jetzt gehe ich mal doch auf die Computersituation, und man kann so reinzoomen, so ins Detail. Ja, der Maßstab ändert sich und man findet dann plötzlich Abzweigungen, die hat man erst nicht gesehen, und Straßen, die man vorher nicht gesehen hat. Man zoomt rein in die Situation. Und Gott spricht sozusagen durch seinen Heiligen Geist in die Situation hinein. Links oder rechts. Oder geradeaus. Oder vorwärts oder rückwärts. Oder wie auch immer. Ja? Also es gibt dann auch eben diese spezifische Leitung durch sein Reden. Aber es ist so wichtig, dass wir diese prinzipielle Karte in unserem Herzen haben, um in der Nachfolge einfach klarzukommen. So, jetzt ist das ja so, dass Gott, der am Anfang gerufen hat, Adam, wo bist du, immer noch der gleiche ist, und der ruft uns jetzt in die Nachfolge Jesu. Und wir haben festgestellt, die Aufforderung, folge mir nach, ist also ein Ruf in eine bestimmte Identität hinein. Und nicht so sehr in eine Handlungsanweisung, tu dies, lass das und so weiter, sondern wo bist du? Was macht dein Sein aus? Im Verhältnis zu Gott. Was macht dein Sein aus? Was bist du als Mensch im Verhältnis zu Gott? Und die Bibel ist sehr klar. Du bist geliebt. Du bist angenommen. Du bist gesegnet. Das sind alles die Wahrheiten, die prinzipiell in dieser Karte zu erkennen sind. Ich weiß, wo Norden, Süden, Osten, Westen ist. Ja, meine Position zu Gott wird beschrieben aus Gottes Perspektive, der diese Karte geschrieben hat. Und das ist so wichtig, dass wir diese Dinge in unseren Herzen bewahren und kultivieren. Ja, Nachfolge hat auch was mit Handlungsanweisungen zu tun. Aber ich möchte einfach mal heute betonen, dass das Erste vor dem Zweiten kommen muss. Wir sind manchmal so sehr darauf gebürstet, dass wir sagen, wir müssen Jesus nachfolgen, also müssen wir tun, was er getan hat, tun, was er sagt, Folge leisten und so weiter. Steckt ja auch im Wort. Sondern ich möchte mal eher darauf kommen, dass wir Nachfolger erstmal sind in unserem Dasein, in unserem, ja. Und dann geht es natürlich auch um Handlungsanweisungen. Wenn jetzt der Nachfolger eine neue Identität auch ist, dann braucht es ein Gleichgewicht, und deswegen habe ich das mal mitgebracht, es braucht ein Gleichgewicht zwischen Empfangen und Weitergeben. Ja, das ist was Typisches für die Nachfolge. Und ich habe hier mal unsere schöne alte Waage mitgebracht mit den verschiedenen Gewichten. aus unserem Keller. Wir benutzen die nicht mehr, die verstaubt dann nur. Aber wir waren zu, ich muss sie mal einmal tarieren hier, austariert. Und es ist tatsächlich so, dass wir Empfangende sind von Gott und dass Gott möchte, dass unsere Nachfolge daraus besteht, dass wir in diesem Gleichgewicht sind zwischen Empfangen und Weitergeben. Und es ist leider so, dass es Vorstellungen vom Christsein, von der Nachfolge gibt, die sagt, empfangen, empfangen, empfangen. So, und dann ist Empfangen hier und da ist ganz, ganz wenig mit Weitergabe. Aber Gott möchte dieses Gleichgewicht haben. Und dann sagt er, pass mal auf, tu mal dies. Ja, und da ist noch jemand, dem dienst du. Und da ist jemand, den lobst du. Da ist jemand, den beschenkst du. Und dann haben wir noch, hier tust du dir mal selber was Gutes und so weiter. Und wir kommen in ein Gleichgewicht, hoffe ich. So, na, haben wir noch eins? Na, das passt schon ungefähr, ja? Wenn ich das da drauf lege, ist das zu viel. Ja. So. Naja, der Stuhl steht schief. So. Egal, also. Dann gibt es die anderen, die zu viel auf der Seite haben. Die haben keine Zeit, von Gott zu empfangen. Ja, immer geben, immer dienen, immer raus, immer raus. Was ist das Ergebnis von sowas? Irgendwann ist man total ausgelutscht. Ja, Burnout, keine Ahnung was. Vergessen zu empfangen. Die hier vergessen zu geben, die vergessen zu empfangen. Und Gott möchte uns in einem Gleichgewicht haben. Der möchte gerne, dass wir beides beachten. Und das Ganze bezieht sich, wenn wir die Frage des Wo stellen, natürlich auf unser gesamtes Leben. Familie, Arbeitsplatz, Universität, Lehrplatz, Schule, Gemeinde auch, ja, aber nicht im Wesentlichen, ist die geringste Zeit, also für die meisten von euch zumindest. Ja, Nachbarschaften, Beziehungsfelder, Freundschaften, all diese Dinge, überall sind wir Nachfolger, wir sind es erstmal. Wir machen erstmal nicht groß was, wir sind es erstmal. Wir müssen uns auch erstmal als solche verstehen. Und wie sind wir gute Nachfolger, wenn wir dieses Gleichgewicht nachvollziehen? Und dann kommen wir tatsächlich dahin, dass wir Zeiten haben, wo wir empfangen, dass wir Zeiten haben, wo wir weitergeben, dass wir Orte haben, wo wir empfangen, dass wir Orte haben, wo wir weitergeben. So ein Gottesdienst ist ein Ort, wo wir empfangen. Und gleich können wir auch schon mal so ein bisschen weitergeben. Ja? Aber ich möchte euch jetzt mal mit hineinnehmen, um doch mal der Frage des Wos noch mal mehr Speck zu geben, noch mal mehr Fleisch dran zu geben an diesen Knochen. Wo findet Nachfolge statt? Würde ich gerne uns mal in 5 soziologische Umfelder mit unterschiedlicher Beziehungstiefe führen. Das heißt, möge es kompliziert werden, ich glaube, es ist gar nicht so schwer zu verstehen. Das habe ich bei der Leiterschulung jetzt gemacht. Also für die, die dabei waren, gibt es jetzt eine kleine Wiederholung, aber es ist nicht schlimm. So. Wir sehen, und ich möchte das auch am Beispiel Jesu sagen, und dann unsere Situation mal nehmen, und dann möchte ich kurz was sagen, wie dieses Nachfolgedingen in uns mehr Raum kriegt und mehr wächst. Ihr seht hier, dass es 5 verschiedene Umfelder gibt, die hier beschrieben sind. Da gibt es ein öffentliches Umfeld. Da kann man sagen, Jesus hat zu den Menschenmassen gepredigt. Ja, da gibt es dieses gesellige Umfeld, Jesus und die 70, die er zu zweit ausgesandt hat, auch um in die Städte und Dörfer zu gehen, das vorzubereiten, dass er kommt und so weiter. Mit denen war er ein geselliges Leben da. Dann gibt es ein persönliches Leben, das waren die 12, die er auserwählt hat. Die hat er extra dazu auserwählt, dass er mit denen eine persönliche Beziehung aufbauen kann. Dass die ganz viel von ihm lernen können. Dann gibt es ein transparentes Leben oder Umfeld. Da hat Jesus nochmal von den 12 3 besonders herausgegriffen und hat die nochmal mitgenommen in besondere Erfahrungen. Zum Beispiel bei der Verklärung auf dem Berg, wo Jesus so anfing zu leuchten und seine göttliche Gestalt bekam und er sich unterhalten hat mit Mose und Elia und so. Und da waren die 3 Jünger, Johannes, Jakobus und Petrus waren dabei und durften das miterleben. Sehr transparent war Jesus da. Oder auch im Garten immer wieder diese Sache, er hat einige mitgenommen und hat gesagt, könnt ihr nicht für mich wachen. So, und dann eben dieses göttliche Umfeld, und das ist sehr stark dieses empfangende Umfeld, wobei ich nicht sage, dass die gemeinschaftlichen Umfelder nicht auch Empfangskomponenten haben. Aber hier geht es tatsächlich um ein Alleinsein von Jesus mit seinem Vater. Ja, früh morgens stand er auf und zog sich zum Gebet zurück. Und er hat zum Beispiel gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Also er war sehr intim mit seinem Vater zusammen. Und er hat sich aber in all diesen fünf Umfeldern bewegt. Da stehen auch die Bibelstellen dazu, gibt auch ein paar Beispiele dazu, aber da will ich jetzt mal im Detail nicht drauf eingehen. Nur zu sagen, Jesus hat sein Leben gelebt bei den Menschenmassen, hat ein geselliges Leben gehabt, war viel auch so auf Partys und so, ne? Hatte ein geselliges Leben, hatte ein persönliches Leben mit seinen Jüngern, seinen Freunden und letztendlich auch ein sehr transparentes Leben mit diesen dreien und das Alleinsein mit seinem Vater im Himmel. Soweit klar? Jetzt übertrage ich das Ganze mal auf uns und vielleicht auf dich, auf mich, auf uns als Gemeinde, wie auch immer. Wir sehen wieder oben, gibt es ein sogenanntes öffentliches Leben. Da liegt der Fokus darauf, dass es irgendein Ereignis gibt, das einen verbindet. Ja, was die Teilnehmer alle gemeinsam teilen, gleiche Interessen etc. Ihr seht da auf der rechten Seite einen Fußball. Um zu beschreiben, zum Beispiel der Besuch in einem Fußballstadion ist öffentlich. Ja, ist ein öffentliches Leben. Ich habe keine besonderen Beziehungen, manchmal überhaupt gar keine Beziehung zu dem, der daneben mir in gleicher Weise jubelt wie ich und mich umarmt, wenn ein Tor geschossen wird. Ich kenne den überhaupt nicht. Aber irgendwie der Fußball, der bringt uns zusammen. Das ist öffentlich. Ja, dann gibt's diesen Bereich des geselligen Seins. Das ermöglicht einem schon ein bisschen kleinere Einblicke in das Leben. Da wird schon geguckt, Sympathie, Antipathie so und so weiter. Und dieses gesellige Leben führt dazu, dass Kontakte aufgebaut werden können, dass Begegnungen stattfinden in der Nachbarschaft, auf der Straße oder wenn irgendwie Schulklasse irgendwie was unternimmt oder der Sportverein oder wie auch immer. Und bei uns ist das vielleicht sowas, was wir gestern gemacht hatten. Wir hatten gestern hier ein Mitarbeiterbankett mit knapp 60 Leuten. Das ist so der Bereich, die Größenordnung, wo Geselligkeit da ist. Dann gibt es den Bereich des persönlichen Lebens, den hat man nur so mit 4 bis 12 Personen. Da gibt man schon sehr viel mehr von sich selber preis. Ja? Und das macht man freiwillig, ja, nicht unter Zwang. Und da seht ihr auf der rechten Seite die Couch. Das ist so ein bisschen mehr das, wo man als Clique mit Kumpel zusammenhängt oder Musik zusammen macht in der Band oder eben auch unsere Hausgruppen, unsere Hauskreise. Das ist das persönliche Leben. Dann gibt's das transparente Leben. Da würde man vielleicht sagen, hast du Freunde, wie viele? Ja, dann sind das vielleicht nicht viele. Ist vielleicht einer, sind vielleicht zwei. Ist vielleicht so der Ehepartner im besten Fall, wo man sehr transparent ist. Also wo auch eine Bereitschaft da ist, sich total zu öffnen, ehrlich zu werden, sich verletzlich zu machen. Ja. Dann gibt es eben diesen göttlichen Bereich, wo wir wirklich alleine mit Jesus unterwegs sind. Und wo wir aufpassen müssen, dass wir empfangen und das auf zwei Art und Weisen. Empfangen kann man durch Hören auf Gott, im Gebet und durch Lesen von seinem Wort. Dadurch kann man wirklich empfangen. Also wenn man alleine mit Gott unterwegs ist. Und geben kann man tatsächlich, indem man segnend redet und handelt. Es gibt eigentlich nur die beiden Möglichkeiten, dass man positiv spricht oder positiv handelt. So kann man halt segnen. Das ist also das eine und das andere. Das Empfangen passiert sozusagen in dem eher göttlichen Bereich, in dem intimen Bereich mit Gott. Und das Weitergeben halt natürlich, wenn man mit Menschen unterwegs ist. So, und jetzt will ich euch nochmal daran erklären, wie denn da der Zuwachs ist. Also, hier habt ihr nochmal diese fünf Umfelder, in denen man lebt und in denen man Nachfolger ist, ja, ist und im besten Fall auch als Nachfolger handelt. Und da ist mal so eine Übertragung da, wo das stattfindet, was da die Akzente sind. Also zum Beispiel öffentliches Leben ist jetzt sowas, was wir hier haben. Ist ein Gottesdienst, ist öffentlich. Ja, hier sind Gäste dabei, hier sind Leute dabei, die sind viele Jahre schon dabei, hier sind welche dabei, die sind ein paar Monate dabei. So, es ist öffentlich, es ist auch frei. Ja, und da geht es sehr stark um Inspiration, um zu verstehen, eine Bewegung voranzubringen und zu verkündigen halt. In dem Bereich des Geselligen ist so lockeres Kennenlernen möglich. Es ist mehr so familiär, Gemeinschaft, Beiträge. So ein jeder habe etwas, können wir hier so nicht realisieren. Dieser Rahmen ist gleich im Café möglich. Das ist gesellig. Das ist das gesellige Umfeld, wo man sich kennenlernen kann, wo man aufeinander zugeht, wo man sich interessiert. So, das ist der gesellige Bereich. Der Bereich persönlich wird es dann, wenn Leute sagen, ja, ich möchte irgendwie tiefer hier rein in die Gemeinde, dann sagen wir, ja, bist du irgendwo in einem Hauskreis? Ja? Triffst du dich mit wenigeren Leuten? Bist du da irgendwo? Nee, bin ich nicht. Ja, müssen wir gucken, ob wir irgendeinen Weg finden, dass auch diese Ebene, dieses Umfeld gegeben ist, ein persönliches Umfeld mit der Möglichkeit, dass man mehr auch von sich erzählen kann. Das kann man da im Café ja auch nur bis zu einem bestimmten Grad. Ja, da geht's um mehr Nähe, da geht's um gegenseitige Unterstützung, aber auch um die Herausforderungen. Menschen, die verschieden sind, stoßen schnell an ihre Charaktergrenzen und müssen dann lernen, miteinander umzugehen und so weiter. Das wird im persönlichen Bereich gelernt. Dann der transparente Bereich. Das sind dann enge Freundschaften, die entstehen. Das ist eine Ehebeziehung. Da geht's schon sehr viel intimer zu. Da ist viel mehr Offenheit da. Da ist eine stärkere Prägung da als in den anderen Bereichen. Und letztendlich das göttliche Umfeld, wo ich mein persönliches geistliches Leben lebe, wie ich es gerade beschrieben habe, mit den Fragen, wer bin ich? Wo bin ich? Ja, wozu bin ich? Ja, was ist Wahrheit? Und diese Fragen bespreche ich mit Gott. So. Wenn ihr das jetzt seht, dann kann man von oben nach unten sagen, hier findet ein Zuwachs an Intensität und Intimität statt. Ja, also von oben nach unten wird es immer intensiver und immer intimer. Jetzt verstehen wir vielleicht unter Intensität, dass da auch viel Zeit verbraten wird. Aber es kann durchaus sein, dass man sehr intensive Momente hat, mit Leuten, mit denen man wenig Zeit verbringt, und man kann sehr viel wenig intensive Zeit mit Leuten verbringen, mit denen man ganz viel zusammen ist. Also ein Arbeitsplatz zum Beispiel, da kann ich extrem viel Zeit verbringen, mache ich ja normalerweise, ist das ja ein Drittel des Tages, und dann heißt das aber überhaupt nicht, dass ich in die Beziehungstiefe hineinkomme. Das ist überhaupt nicht intensiv. Kann aber sein, muss aber nicht sein. So. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass es einen Zuwachs gibt an Inhalt und qualitativer Zeit. Die Dinge, die wir besprechen, wenn wir Smalltalk machen, im geselligen Rahmen, die sind meistens, ja, oberflächlich. Ist auch nicht schlimm. Ja? Es ist immer komisch, wenn Leute sich verhalten, als würden sie ihre Transparenz in einem öffentlichen Raum. Wisst ihr, kennt ihr so Leute, die reden über ihre Schwächen und schütten ihr Herz aus und sind so transparent, das ist peinlich. In einem öffentlichen Raum. Das ist im engen Raum ist es nicht peinlich, da gehört es hin, da ist es okay. Aber so in einem öffentlichen Raum ist das irgendwie komisch, ist komisch, ja. Genauso andersrum, wenn man in den intensiveren Raum hineinkommt, es wird nur über oberflächliche Sachen geredet, dann ist das auch nicht das, was sein soll. Sondern wenn wir in kleinere Gruppen kommen, in kleineres Umfeld kommen, dann sollte es normalerweise persönlicher werden, da sollte es normalerweise intensiver werden. Ist normal. Wie viel mehr dann, wenn man mit 1:1 mit Menschen zusammen ist? Qualitative Zeit, hohe Intensität, guter Inhalt, gute Gesprächsinhalte. Das ist das Kennzeichen, wenn das gesund sozusagen gelebt wird. Und wir bewegen uns wie Jesus in all diesen Feldern. Das ist Soziologie, das ist jetzt nichts Besonderes, was ich hier erzähle. Nur sind wir uns dessen immer bewusst. Und wenn die Frage ist, Nachfolge, wo denn? Dann sind das Sachen, wo das stattfindet. Und das kann gut stattfinden oder das kann nicht so gut stattfinden. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wenn wir die Antwort haben, wo bist du? Und wir sozusagen eine Ruhe mit uns selber bekommen, mit uns selbst in Frieden und in Versöhnung zusammenleben, dann sind wir in der Lage, auch in diesen ganzen Bereichen zu sein. Ja? Und zwar gesund zu sein. Und dann kann es das, was wir tatsächlich empfangen, auch weitergegeben werden. Das, was eigentlich, was Gott will. Er sagt an einer Stelle, Jesus sagt, von euch werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Da wird sozusagen der Segen, den ihr empfangt, der wird durch euch reden und durch euer Handeln, wird den Menschen zuteil werden. Und das ist das, was ich beabsichtige. Ich möchte euch gebrauchen als Kanäle meines Segens, meiner Gnade. Ich möchte diese Welt durchdringen mit meiner Kultur, mit meinen Werten, mit meiner Liebe. Und das will ich durch euch durchtun. Und dazu ist die Frage so wichtig, Nachfolge, wo findet sie denn statt? Und sie findet eben in diesen 5 soziologischen oder Beziehungsumfeldern statt. Und wir sollten die alle beachten. Ja, ich könnte jetzt noch sagen, wo da noch Haken drin werden. Das habe ich ein bisschen mehr in dem Leiterseminar gemacht. Da will ich mich aber jetzt mal begrenzen. Ich komme zum Schluss. Die Frage ist, weiß ich, wo ich bin? Weißt du, wo du bist? Wenn Gott fragt, wo bist du? Weißt du, wo du bist? Weißt du, wo du bist? In der Beziehung zu ihm? In der Relation zu ihm? Weißt du, wo du bist? Weißt du, wie ihr zueinander steht? Das ist die wichtigste Frage. Kann ich zum Beispiel glauben, dass mir meine Sünden vergeben sind? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das schwierig mit der Positionierung zu Gott. Weil ich immer denke, oh, der wird mich bestrafen. Wenn ich aber glaube, er hat die Strafe auf Jesus am Kreuz gelegt und ich darf frei ausgehen, dann habe ich einen leichten Zugang, nah an Gott heranzukommen. Dann ist die Antwort, wo bin ich im Verhältnis zu Gott, viel leichter zu beantworten, als wenn ich Zweifel an der Vergebung von Gott habe. Versteht ihr das? Wir müssen uns diese Frage stellen, wo bin ich? Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich weiß, wo Gott ist. Gott ist dir ganz, ganz nahe. Der ist dir näher, als du fühlst oder dir ausdenken kannst. Der ist dir so, so nah. Ob wir das immer so wahrnehmen, ob wir da immer so fühlen oder nicht, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Fakt ist, dass er gesagt hat, ich bin bei euch. Alle Tage bis zum Ende der Zeitalter. Tja, was willst du damit machen? Was willst du mit der Nachfolge machen? Willst du Jesus nachfolgen? Willst du deine Position zu ihm neu klären? Ich habe in der Vorbereitung da gesessen und habe so gedacht, Jesus, eigentlich müsste ich mich ein zweites Mal jetzt bekehren. Ja, sozusagen. Ne? So beim ersten Mal habe ich mich bekehrt, da habe ich geglaubt, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Und wir sind in Frieden miteinander gekommen, wir sind in Versöhnung miteinander gekommen. Aber diese Frage, wo bist du im Hinblick auf der Nachfolge, da muss ich vielleicht mal ein neues Ja zu sagen. Ein erneutes, ein wiederholtes. Ich muss mich vielleicht neu bekehren hin zu Jesus, nicht als, wenn man den Unterschied überhaupt machen kann, nicht als Christ, sondern als Nachfolger. Ich muss neu Ja sagen, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sagt, überleg dir das gut. Die Füchse haben Baue und so weiter, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn, der hat nichts, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Willst du mir wirklich nachfolgen? Es soll ja ein Bild dafür sein, dass wir auch in eine gewisse unkalkulierbare Situation hineinkommen, wenn wir Jesus nachfolgen. Dazu müssen wir ihm vertrauen. Sonst macht man sowas nicht. Wollen wir das? Willst du das? Willst du Jesus nachfolgen? Willst du dich neu dafür entscheiden? Und dann habe ich mich gefragt, wenn wir das alle machen würden, wenn wir alle sagen würden, ja, bei allem Wenns und Abers und Zweifeln und Schwierigkeiten und so weiter, das wollen wir. Was würde das bewirken? Was würde das bewirken in unseren Umfeldern, die da aufgelistet sind? Wäre das nicht eine völlig andere Nummer, wenn wir mit diesem Bewusstsein durch diese Welt gehen, durch unser Leben gehen, Jesus ist bei mir, ich bin ein Gesandter, ich habe was zu geben, weil ich beschenkt worden bin, habe ich auch was zu geben. Wäre das nicht ein Riesenunterschied, wenn wir so leben würden? Und ich möchte euch einladen dazu, diese Entscheidung zu treffen, sagen, ja, und sie wird wiederholt getroffen werden, machen wir uns nichts vor. Zu entscheiden, sagen, ja, Jesus, ich will dir nachfolgen und ich möchte gerne die Sendung, in die du mich hineinstellst, die will ich wirklich nach bestem Wissen und Gewissen leben. Aber es geht nicht in erster Linie darum, dass ich was richtig mache, sondern es geht in erster Linie darum, dass ich von dir richtig gemacht worden bin. Also, ja, spricht mich recht. Gott sagt, ich liebe dich. Und das ist eine Startvoraussetzung dafür, richtige Dinge zu tun, aber nicht die Voraussetzung. Lass uns mal beten zusammen. Könnt ihr mal aufstehen, bitte? Halleluja. Ich möchte danken, Jesus, dass du uns nicht in erster Linie rufst als irgendwelche Pflichterfüller, sondern du nennst uns Freunde, du nennst uns geliebte Kinder. Du möchtest, dass wir bei dir sind, dass wir dir nahe sind. Du möchtest uns nahe zum Vaterherz führen, dass wir gesegnet werden in der Gegenwart von dir. Und ich möchte dich jetzt so bitten, Heiliger Geist, dass du uns diese Wahrheit so ins Herz pflanzt. Dass wir uns wirklich von dir fragen lassen, willst du mir nachfolgen? Und dass wir dir da eine Antwort drauf geben. Und ich bete, dass nicht unsere Schwächen, unsere Fremdeinschätzung von irgendwelchen Menschen uns da irgendwie Ratgeber sind, sondern du selber, durch dein Wort, durch die Aussagen, die du über uns getroffen hast. Und auch durch das, was du für uns getan hast, woran man ja erkennt, wie liebevoll und wie errettend du denkst. Zieh uns zu dir, Herr, zieh uns zu dir. Ich will sagen, ich möchte bei dir sein, Herr, wo immer es auch hinführt. Mach in deinem Herzen jetzt so fest, ob du diesen Schritt erneut einfach machen möchtest. Wir legen alles ab, was uns vermittelt, dass du uns unserer Freiheit beraubst. Wir legen auch alles ab, was uns irgendwie sagen will, wir sind gezwungen oder du nötigst uns. Und wir wollen dich sehen als der Vater, der sich einfach wünscht, dass wir als Kinder an deiner Hand laufen. Im Vertrauen darauf, dass du den Weg kennst, dass du es gut mit uns meinst, dass du das Beste für uns vorbereitet hast. Und ich möchte dir so danken jetzt dafür, für jedes Gebet, was so im Herzen gesprochen worden ist. Du hast alles gehört, du weißt um jeden, auch um jede Situation. Du bist der Allmächtige, du bist groß. Und du lässt uns nicht alleine. Und dafür danke ich dir, Herr. Amen.